Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist Freitag, der 13. Februar 2026. Ich bin Benjamin Golme. Hallo und herzlich willkommen. Heute startet in München die Sicherheitskonferenz. Das versetzt nicht nur die Sicherheitskräfte in Hochspannung. Mit Spannung wird auch der Besuch der Delegation aus den Vereinigten Staaten erwartet. Im vergangenen Jahr hatte Vizepräsident J.D. Vance die Europäer massiv kritisiert. Der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger rechnet in diesem Jahr mit etwas mehr Harmonie.
Ich gehe jetzt mal bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass wir erwarten können, dass der amerikanische Außenminister über die amerikanische Außenpolitik redet und nicht über Themen, die sein Ressort nicht direkt berühren.
Über die Münchner Sicherheitskonferenz sprechen wir mit Kai-Achim Schönbach, ehemaliger Generalinspekteur der deutschen Marine. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt war Ende Januar bei NTV zu Gast. Im Interview ging es unter anderem um einen Neubau seines Ministeriums. Bei einem Test fiel auf, dass der Bau technische Mängel hat. Daraufhin versuchte der Bayer einen Scherz.
Es gibt eine Reihe von Fragen im Laufe dieses Testes, bei denen ich noch Antworten wissen will. Und solange die technische noch beurteilt werden und begutachtet werden, lasse ich diesen Gebäudeteil nicht beziehen. Deswegen müssen die Beamten, die Kollegen nicht im Freien schlafen, sondern die haben... War ein schlechter Scherz. Das müssen die Beamten nicht im Freien übernachten und verdammt nochmal.
Das war aber nicht der wichtigste Aspekt des Interviews. Dobrindt kündigte an, den Verfassungsschutz weiter auszubauen. Es solle ein richtiger Geheimdienst werden, der selber aktiv werden soll. Aber gegen wen? Gegen Feinde aus dem Ausland? Dobrindt spricht ja auch von inländischen Bedrohungen. Dazu begrüßen wir den ehemaligen Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Mit dem Ökonom Professor Martin Janssen geht es um den starken Schweizer Franken. Ist der wirklich bärenstark oder ist der Euro nur so schwach? Und was machen die Schweizer anders? Warum machen sie es richtig? Und wir haben den Kommentar des Tages für Sie. Cora Stephan kommentiert die Luftangriffe auf Dresden 1945 und den heutigen Umgang damit. Heute vor einem Jahr wussten die Europäer noch nicht, was genau sie von einem US-Präsidenten Donald Trump zu erwarten haben. Doch dann kam J.D. Vance nach München. Der Vizepräsident las den Europäern die Leviten. Er kritisierte die Migrationspolitik, die Energiepolitik und explizit die Meinungsfreiheit in europäischen Ländern. Die USA haben die internationale Sicherheitsarchitektur seitdem verändert. Donald Trump sieht sich als legitimen Friedensnobelpreisträger. Seine Kritiker werfen ihm aggressive Expansionspolitik vor. Unter diesen Vorzeichen kommen Politiker, Industrie- und Sicherheitsexperten ab heute wieder zur Sicherheitskonferenz nach München. Bis Sonntagabend wird im Bayerischen Hof getagt. Wir begrüßen dazu Kai-Achim Schönbach. Er ist Vizeadmiral AD der deutschen Marine und hat bereits an der SIKO teilgenommen. Herr Schönbach, guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Gormann. Schön, dass ich dabei sein kann.
Die Sicherheitskonferenz ist jetzt über 60 Jahre alt. Die Deutschen haben natürlich ein Interesse daran, die Bedeutung möglichst hoch zu hängen. Welche Bedeutung würden Sie ihr geben?
Also ich würde das genau so sehen. Sie ist von der Universität von Pennsylvania, eine durchaus wichtige Universität in diesem Bereich, mehrfach, ich glaube 5-mal oder 6-mal zur besten Think Tank Conference ausgezeichnet worden. Sie versammelt wirklich auf allerhöchster Ebene nicht nur Regierungen, sondern ja auch mittlerweile NGOs aus aller Herren Länder. Also ich könnte das nicht höher hängen. Also und vor allem mit dem Chef zum Zeitjahr noch interimsmäßig, Wolfgang Ischinger, unseren Top-Diplomaten, sind wir da bestens aufgestellt.
Sie waren als einer der wichtigen deutschen Militärs selber 7-mal vor Ort. Können Sie uns mal die Atmosphäre beschreiben?
Ja, also wichtig war ich vielleicht nur einmal, aber tatsächlich davor bin ich als jüngerer Offizier ja auch immer nur in Begleitungsfunktion gewesen. Die Stimmung oder sagen wir mal die Entwicklung insgesamt war ja früher nannte man das ja Wehrkundetagung, war es, sagen wir, sehr viel militärischer. Das war einfach schon auch im Publikum abzulesen. Es sind immer noch viele Generale und Admirale da. Tatsächlich hat sich das mehr verpolitisiert. Einfach deswegen, weil, wie ich gerade im Eingang sagte, mittlerweile auch andere Non-Governmental Organizations dabei sind. Da kommt dann Amnesty International und alle möglichen mit dazu, die ebenfalls die Möglichkeit haben, dort auch in so Side-Talks in anderen Bereichen dieser Konferenz, es ist ja der Bayerische Hof, wo es stattfindet, mitten in München, die haben mehrere kleine Räumlichkeiten aufgemacht, wo man dann eben auch Gespräche führen kann. Viel Austausch, wirklich über die Grenzen hinweg und wie gesagt, ein absolut wichtiges Zentrum, sich nicht nur auszutauschen, sondern sich auch im positivsten Sinne des Wortes zu streiten.
Wenn Sie jetzt von diesen NGOs sprechen, wie Amnesty International, ich vermute mal auch Klimaschutzorganisationen werden dabei sein, andere Menschenrechtsorganisationen, haben die dann da wirklich was zu sagen oder geht das in die Richtung, dass sie fast schon embedded werden, also dass die Industrie dort auch Einfluss auf diese Organisation nehmen können?
Das ist schon richtig. Also wenn man, wie gesagt, Amnesty International habe ich genannt, aber auch Greenpeace sind da, Transparency International ist da. Die haben häufig kleinere, noch zusätzliche Nebenveranstaltungen. Sie können das Embedded nennen. Wenn da jetzt ein Vertreter Greenpeace mit in der Leitung wäre, würde das natürlich weit von sich weisen. Der würde sagen, nein, wir treten als eigenständige Entität auf. Das tun die auch. Wie gesagt, die laden auch im Rahmen dieser Nebenveranstaltungen zu Gesprächen ein, nicht nur untereinander, sondern die laden dann auch verfügbare Regierungschefs und Staatschefs ein. Die haben schon einen ganz erheblichen Einfluss. Das hat sich, wie gesagt, das hat sich verändert. Es bleibt natürlich im Zentrum, auch im Hauptkonferenzraum, geht es um die Großen der Welt und die dann da entsprechend diskutieren und machen. Aber die anderen spielen schon eine mittlerweile gewichtige Rolle.
Internationale Krisenherde und Streitpunkte gibt es ja viele. Venezuela, Kuba, Grönland, Gaza, Taiwan und die Ukraine, um mal nur einige zu nennen. Was wird in diesem Jahr im Fokus stehen?
Also zweifelsohne wird der Krieg im Donbass, also sprich der russisch-ukrainische Krieg, wird weiterhin im Fokus stehen. Dazu gibt es sogar noch neben oder in der Nähe vom Bayerischen Hof dieses sogenannte Ukraine-Haus, Ukraine-Haus. Da ist einmal die ukrainische Delegation untergebracht. Da geht es auch um die Unterstützung der Ukraine. Das heißt, das Ganze wird auch sehr stark immer noch in diesem Fokus sein. Natürlich, Gaza wird es immer noch sein, aber es ist ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Diese anderen Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, Grönland ist eigentlich vom Tisch. Klar, das schwingt immer noch mit, aber ich bin ja jetzt mal ganz böse. Trump hat das gut gemacht. Der hat das spieltheoretisch wunderbar mit einer aggressiven Verhandlungstaktik hingekriegt. Die Europäer sind über das Stöckchen gesprungen und jetzt engagieren sie sich im Norden in der Arktis stärker. Also das ist so die Art, wie das da eben abläuft. Und das findet da ja auch konkret statt. Dieses Jahr mit Rubio, ich glaube mittlerweile der größten amerikanischen Delegation. Das ist alles, was sicherlich stark im Fokus steht, aber Nigeria oder Venezuela, das ist nur Beipaket. In Afrika gibt es große Konflikte, auch das wird sicherlich in den Nebengesprächen eine wichtige Rolle spielen. Aber Sie haben schon recht, die Ukraine ist eigentlich immer noch das Hauptthema.
Also mit einem eigenen Pavillon praktisch. Ein Pavillon, zu dem dann Geldgeber und Geldnehmer strömen und wo vermutlich dann lobbyistisch die Post abgeht.
So wird das schon eine Rolle spielen. Natürlich muss die ukrainische, und das sieht man ja mit dem Rückzug der Amerikaner zu nahezu 98-99%, haben sie ihre Gelder rausgezogen. Das heißt, Europa muss in großen Teilen dieses Gap auffangen. Und natürlich muss Ukraine alles dafür tun, dass an ihrer Seite diejenigen bleiben, als die Koalition der Willigen, die sie natürlich in diesem Krieg irgendwie unterstützen werden. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird, dann wird das eben von der Seite aus der Krieg beendet. Und dazu dient auch dieses Ukraine House eben in der Tat, wie Sie sagen, Lobbyarbeit zu machen. Bleibt dabei, helft uns und so weiter.
Präsident Volodymyr Zelensky wird ja auch ebenfalls erwartet.
Ja.
Wenn es das Hauptthema ist, was würden Sie sagen? Wo stehen wir denn jetzt ein Jahr nach dem Start der Friedensinitiative von Donald Trump?
Muss man mal zumindest mit dem halben Satz vorausschicken. Viele mokieren sich ja auch heute noch darüber, dass Donald Trump gesagt hat, also er würde das so innerhalb von 24 oder 48 Stunden beenden. Das muss man wirklich eher symbolisch sehen. Tatsächlich ist es so, der Auslöser für mich aus meiner Perspektive war insbesondere das Zusammentreffen in Alaska, in Anchorage mit Wladimir Putin. Und ich gehe davon aus, nicht nur dort, sondern dass darüber hinaus für uns vielleicht nicht sichtbar, aber noch an weiteren Kanälen im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Politik, natürlich Militär, trotzdem weiterhin wieder, sagen wir mal, ein Netzwerk gesponnen wird, wo sich die großen Nationen austauschen. Und tatsächlich ist das der Anfang gewesen. Allerdings, jetzt, Sie wissen ja, Witkow, Kushner, das sind ja diejenigen, die auf der amerikanischen Seite sind, auf der russischen Seite ist das immer ein bisschen anders. Es ist mühsam, es ist zäh, aber solange, und damit will ich keine Wertung aussprechen, solange die entscheidende Frage, die ja jetzt noch offen ist, und das ist die territoriale Frage, und da geht es um diesen, sagen wir mal, Rest Donbass, der noch in der ukrainischen Kontrolle ist, solange man dort keinen Weg findet, irgendeine Art von Vermittler, der mit einer klugen Idee jetzt dieses überwindet, solange wird der Krieg weitergehen.
2022, da war die SIKO gerade wenige Tage vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Und der russische Außenminister Lavrov, der eigentlich Stammgast in München gewesen ist, der war in diesem Jahr nicht da. Und auch diesmal wird kein offizieller russischer Vertreter erwartet. Woran liegt es? Oder ist die Sicherheitskonferenz jetzt gerade nicht der richtige Ort für Russen?
Also wenn Sie das formulieren, erwartet, es wird einfach deswegen nicht erwartet, weil Sie nicht eingeladen sind und sicherlich das jetzt auch vermeiden. Ich denke schlichtweg, dass man jetzt einfach nur erwarten muss, dass solange in Dubai und Abu Dhabi aktiv jetzt, sagen wir mal, Verhandlungsfront gekämpft wird, solange wird da von der russischen Seite jetzt nichts kommen. Nicht, dass ich damit im Ausdruck bringen will, die eine oder die andere Seite ist nicht gesprächsbereit, aber tatsächlich ist das im Moment einfach ausgelagert. Der Ort Münchner Sicherheitskonferenz wäre ein guter Ort. Ich meine, man darf nie vergessen, Sie haben es vorher an der Anmoderation gesagt, wie lange die Sicherheitskonferenz, früher wie gesagt Wehrkundetagung genannt, existiert. Selbst zur Hochzeit des Kalten Krieges war man dort durchaus in der Lage, miteinander zu kooperieren bzw. sich zumindest zu unterhalten. Das hat sich sowieso insgesamt verändert. Wer zum Feind erklärt wird, mit dem redet man nicht mehr. Aber am Ende des Tages, auch wenn das eine Binsenweisheit ist, man schließt Frieden mit Feinden und nicht mit Freunden.
Aus dem Westen, vor allem aus der EU, hören wir immer diese Aussage, Putin könnte diesen Krieg sofort beenden. Und es soll natürlich heißen, Putin hat die Aufgabe, den Krieg sofort zu beenden. Kann man das auch umdrehen und sagen, die Trump-Administration hat den Krieg praktisch für sich selber schon beendet, die EU könnte ihn jetzt beenden. Würden Sie das so umdrehen und wie sieht es eigentlich militärisch im Moment aus?
Dieser Satz orientiert sich ja immer daran, wer zunächst einmal, und das würde ich bei aller Diskussion darüber, dass der Konflikt natürlich sehr viel weiter gefasst werden muss als der Krieg selbst. Der Krieg ist nun mal ein völkerrechtlicher Angriff gewesen im Februar 2022 seitens der Russischen Föderation auf die Ukraine. Also richtet sich dieser Satz und diese Formulierung natürlich gegen den Aggressor. Das ist dieselbe Geschichte, wie wir es im Gaza-Krieg erlebt haben, dass auch wenn sich das, sagen wir mal, medial umgedreht hat im öffentlich-rechtlichen Bereich, tatsächlich hätte die Hamas diesen Krieg sofort beenden können, wenn sie die Waffen niedergelegt hätte. Also geht man immer mit Blick auf den Aggressor hin. Natürlich haben Sie aber auch recht, wenn ich ein patriotischer Ukrainer wäre, würde ich eine solche Haltung nur mit Verachtung strafen, wenn man ihm sagte, nun gib diesen Rest auf. Ich sprach ja gerade von diesen Restterritorialfragen. Komme der Russischen Föderation diesbezüglich entgegen, dann ist der Krieg vorbei, das Leiden ist vorbei, das Sterben ist vorbei. Das kann man natürlich einem solchen Land oder seiner Bevölkerung nicht einfach so abringen. Die Europäische Union dagegen, das ist meiner Ansicht nach ein Komplettversagen über die letzten 3-4 Jahre. Von dort kam überhaupt keine Initiative zum Frieden, zum Dialog. Man war ja, wenn Sie sich erinnern, an unsere frühe Außenministerin oder auch unseren jetzigen Außenminister, der ja jetzt anfänglich sogar Russland zum ewigen Feind erklärt hat, auch wenn er jetzt schon wieder davon abgerückt ist. Das sind alles hilflose Instrumente gewesen. Die Europäische Union ist da eigentlich raus. Allerdings, wenn jetzt Amerikaner sich, wie gesagt, rausziehen, finanziell insbesondere, wird Europa einspringen müssen. Und dann wird es sicherlich viel mehr Last auf deren Schultern liegen.
Im vergangenen Jahr gab es diesen J.D. Vance-Eklat. In diesem Jahr ist Außenminister Marco Rubio da. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen den USA und den Europäern?
Mit allem Hinweis immer wieder auf jetzt in diesem Falle Grönland oder auch auf die manche Aussagen des amerikanischen Präsidenten. J.D. Vance, das hat er mit voller Unterstützung des amerikanischen Präsidenten gemacht. Diese Rede ist ja fast schon ikonisch. Wenn man versucht, das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, das war mir ja auch immer vorgeworfen, wenn man versucht, sich mal in die Position des Gegenüber einzulassen und zu verstehen, warum reagiert der so, warum redet der so. Deswegen sage ich immer, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Schwarz-Weiß-Denken und dann jetzt in diesem Falle seinerzeit den Vizepräsidenten der USA da abzustrafen. Jetzt erwarten wir mit Rubio ein anderes Kaliber. Der ist ja nicht nur Außenminister, sondern ist ja auch nationaler Sicherheitsberater. Im Ton, in der Anlage, meiner Ansicht nach sehr viel, sagen wir, konzilianter, ein bisschen ministerabler, als das vielleicht J.D. Vance ist. Ich denke einfach, es wird nicht zu einem solchen Eklat kommen, aber auch die Amerikaner lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Dennoch, auch wenn viele das glauben, ich halte es auch für richtig, dass die Europäer sagen, wir müssen mehr für uns tun. Das hören wir übrigens schon seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten. Anstatt das immer nur zu reden, müssten wir tun. Wir müssen enger zusammenarbeiten, wir müssen stärker zusammenrücken. Wir müssen uns auch autarker machen, das heißt ja nicht uns vollends lösen von den Amerikanern. Aber die Amerikaner haben weiterhin ein hohes Interesse an Europa. Das sieht man auch nicht zuletzt jetzt an dieser Teilnahme. Es hilft nichts. Am Ende des Tages kann der Westen nur zusammen erfolgreich sein, wenn wir zusammenstehen.
Abschließend noch Ihre Einschätzung zum Zustand der NATO. Meine These, wenn wir mal den ganzen Nebel wegschieben, den ganzen Rauch wegschieben, dann bleibt am Ende, dass unfassbare Milliardensummen in die NATO-Länder investiert werden, in die Rüstung investiert wird. Und dafür hat vor allem Donald Trump gesorgt. Das heißt, eigentlich steht die NATO so stark da wie nie. Und Militärs, Verteidigungspolitiker und Rüstungsindustrie müssten Donald Trump feiern.
Ja, wunderbare These, der ich 100% zustimme. Es ist in der Tat so. Wobei man immer sagen muss, nicht erst Trump hat davon gesprochen, dass mehr reingeleistet werden muss. Viele, die ja in Deutschland mit Barack Obama und gewisser Weise auch Biden, aber vor allem dem ersten farbigen Präsidenten der USA, ja fast schon als Heiligen betrachten, auch der hat das immer gefordert, nur wurde ihm das, sagen wir mal, etwas nachgelassen. Trump hat das gemacht. Trump hat gezeigt, es geht nur disruptiv. Es geht jetzt nicht mehr mit Gesprächen und Gesundbeten. In der Tat, ich bin jetzt nun leider nicht mehr in den Streitkräften, aber ich freue mich natürlich darüber, dass jetzt mehr Geld investiert wird. Jetzt müsste das alles noch ein bisschen sinnvoller, so dass es mehr Effekte gibt, die das Ganze auch effizienter machen. Das kann man nur erhoffen für die Zukunft. Hab jetzt drum herum geredet. Ihre These unterstütze ich 100%. Passt.
Die Münchner Sicherheitskonferenz startet heute in München. Über 60 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Der jährliche Ewald-von-Kleist-Preis geht diesmal übrigens nicht an eine Person, sondern an das tapfere ukrainische Volk. Unser Kollege Colin McMahon ist vor Ort und wird heute in 18:20 live aus München berichten. Wir bedanken uns bei Kai-Achim Schönbach. Er war Inspektor der deutschen Marine.
Gerne, vielen Dank.
Der deutsche Verfassungsschutz steht seit Jahren immer wieder in der Kritik. Politisiert, überdehnt, ineffektiv sagen die einen, unverzichtbar für die Sicherheit der Republik sagen die anderen. Nun plant Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, offenbar strukturelle Änderungen. Gibt es mehr Befugnisse? Gibt es eine neue Schwerpunktsetzung oder gar einen grundlegenden Umbau der Behörde? Darüber sprechen wir jetzt mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Guten Tag, Herr Maaßen.
Guten Tag, Herr Gollmer.
Dobrindt ist der Auffassung, der Verfassungsschutz ist kein Geheimdienst, sondern ein Nachrichtendienst. Was ist der Unterschied?
Das ist korrekt. Ein Nachrichtendienst ist, wie der Name schon sagt, ein Dienst, der Nachrichten sammelt, Informationen sammelt und analysiert. Und diese Informationen können aus geheimen und offenen Quellen stammen, werden zusammengeführt und an den Auftraggeber, also die Bundesregierung oder an andere, in Anführungszeichen, Kunden wie die Polizei weitergegeben. Ein Geheimdienst ist ein Dienst, der auf geheimem Wege regelmäßig aktive Maßnahmen führt, wie man so aus James-Bond-Filmen kennt, also Personen neutralisieren, diskreditieren, diffamieren, aber auch dafür zu sorgen, dass Personen auf den richtigen Plätzen sind, also die eigenen Leute, meinetwegen ein Ministeramt und so etwas. Das sind die geheimen, aktiven Maßnahmen, die man von vielen ausländischen Diensten, vor allem in nichtdemokratischen Staaten kennt, aber die auch CIA, MI6 und andere Dienste machen. Das ist den deutschen Diensten, ob Verfassungsschutz, aber auch BND verboten. Der BND darf zum Beispiel nicht einen eigenen Mitarbeiter oder eine angeworbene Quelle zum Ministerpräsidenten eines anderen Landes machen, um das mal so plakativ zu sagen, oder andere aktive Maßnahmen machen, wie die deutsche Politik im Ausland durch eigene Leute vertreten zu lassen. Das ist den deutschen Diensten verboten, aus guten Gründen. Das machen andere ausländische Dienste.
Welche neuen Instrumente oder Machtbefugnisse müsste man dem Verfassungsschutz jetzt übertragen?
Nun, das wäre eine völlige Neuausrichtung der Behörden. Zum Verfassungsschutz kann ich sagen, er wäre mit der jetzigen Ausbildung, dem jetzigen Personal aus meiner Sicht auch nicht in der Lage, diese Neuausrichtung zu betreiben. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein Herr Minister Dobrindt dies ernsthaft in Betracht zieht. Ich kann mir eher vorstellen, er zieht in Betracht, dass der Verfassungsschutz polizeiliche Aufgaben wahrnimmt, eine Art Geheimpolizei wird. Und das wäre, wenn der Verfassungsschutz nicht nur Nachrichten sammelt, sondern auch Vernehmungen durchführt, Hausdurchsuchungen durchführt, vielleicht auch in geheimer Weise in Wohnungen geht, um da Informationen zu generieren, also Wanzen zu platzieren und so weiter. All das ist auch dem Verfassungsschutz heute verboten. Aus guten Gründen. Die Alliierten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Polizeibrief festgelegt, dass solche Maßnahmen allenfalls der Polizei vorbehalten sind. Und zwar nur dann, wenn ein Verdacht vorliegt einer Straftat oder zur Aufklärung von Straftaten, der Verfassungsschutz als ein Nachrichtendienst darf das nicht. Also wenn Minister Dobrindt so etwas machen würde, würde er sich über diesen Polizeibrief der Alliierten hinwegsetzen, der auch aufgrund einiger Gerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eigentlich schon Verfassungsrang hat, nämlich diese strenge Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendiensten.
Es gibt auch Staatsrechtler, die der Auffassung sind, wenn man das also erweitern würde, wenn teilweise auch Polizeiaufgaben dazukommen würden, dann wären die Erlaubnisse, die der Verfassungsschutz im Bereich Informationen sammeln hätte, geringer. Sehen Sie das auch so?
Nein, also ich sehe es nicht. Also der Verfassungsschutz wird jedenfalls nach dem, wie ich Herrn Dobrindt verstanden habe, auch in Zukunft seine geheimen Informationen sammeln, also die offenen Informationen sammeln. Hinzu käme nur, dass er eben Befugnisse hätte, wenn es jetzt mit Blick auf die Polizei geht, die eigentlich nur der Polizei vorbehalten sind, wie Durchsuchungen, Vernehmungen, Beschlagnahmen und so weiter. Das wäre eine Ausdehnung der Befugnisse und das wäre etwas, was wir eigentlich nie in Deutschland wollten, weil wir eine klare Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst wollten. Denn für die Polizei ist klar, sie darf nur im Verdachtsfall oder wenn eine Straftat schon stattgefunden hat, zur Ermittlung des Tatgeschehens tätig werden, während der Geheimdienst schon wesentlich früher tätig werden darf. Es liegt noch nicht mal ein Verdacht einer Straftat vor. Und dem Verfassungsschutz dann Befugnisse wie der Polizei einzuräumen, das ist weit, weit zu früh, jedenfalls was einen Sachverhaltsablauf angeht.
Zu Beginn sprachen Sie ja von Dingen wie Liquidierungen und andere Staatsoberhäupter einsetzen. Es klang ja sehr weitgehend. Bei Dobrindt höre ich da eher sowas wie, wenn es einen Cyberangriff aus dem Ausland nach Deutschland gibt, dann soll der Verfassungsschutz in die Lage versetzt werden, auch die ausländischen Strukturen zu schwächen, also eine Art Gegenhacking durchzuführen. Wo ist denn für Sie die Grenze, wo Sie sagen würden, das ist jetzt noch vernünftig, aber das geht zu weit?
Es war in der Vergangenheit, auch zur Zeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel, immer die Frage gewesen, macht Deutschland das, eine Art Gegenhacking? Und wenn wir das machen, wer macht das? Es war nach langer Diskussion klar, wir müssen uns auch wehren können. Wir dürfen nicht nur Opfer sein, sondern wir müssen jedenfalls eine wehrhafte Demokratie auch im Cyberbereich sein. Ist die Frage, wer macht das? Und es war eigentlich klar gewesen, der Verfassungsschutz macht es nicht, weil der Verfassungsschutz letztendlich nicht als Nachrichtendienst für derartige aktive Maßnahmen zuständig ist und auch nicht vorgesehen ist. So, und aus meiner Perspektive wären die richtigen Einrichtungen, die dafür zuständig sind, entweder die Bundeswehr oder die Polizei. Und da ist die Frage, macht es das Bundeskriminalamt oder die Bundespolizei? Bei der Bundeswehr stellt sich immer wieder die Frage, wenn die Bundeswehr tätig wird, sind wir dann schon im Bereich, sag mal, von Maßnahmen, die dann dazu führen, dass der Gegner sagen kann, das ist ein militärischer Angriff und jetzt reagieren wir konventionell. Bei der Polizei kann man immer sagen, das sind polizeiliche Maßnahmen, die haben nichts zu tun, jedenfalls mit Blick eben auf das Kriegsvölkerrecht. Kurzum, das ist eine Diskussion, die ausdiskutiert werden muss. Aus meiner Sicht ist der Verfassungsschutz jedenfalls nicht die richtige Behörde für so etwas.
Der Innenminister spricht von zunehmenden hybriden Bedrohungen. Ich habe jetzt ja nicht die Lebenserfahrung und auch nicht die Berufserfahrung, die Sie haben, aber mal ganz platt gesprochen, mein Eindruck ist, dass es in der bundesdeutschen Geschichte auch Situationen gab, wo diese Bedrohungen viel stärker gewesen sind. Man denke mal an den RAF-Terrorismus oder an den Kalten Krieg. Also haben wir überhaupt eine zunehmende hybride Bedrohung im Vergleich zu 60er, 70er, 80er Jahre?
Wir haben eine andere Bedrohungslage, also den Bereich Cyber hatten wir damals natürlich nicht gehabt. Das ist eine neue Bedrohungsweise. Das Besondere daran ist, dass man, ich weiß nicht, in Russland oder vielleicht in Pyongyang oder irgendwo anders auf der Welt am Computer sitzen kann und dann durch einen Hackerangriff die Stromversorgung einer deutschen Stadt ausschalten könnte. Und im Zweifel kann man es dem Angreifer auch gar nicht zurechnen, weil man nicht so ohne weiteres in der Lage ist zu sagen, das ist der oder der gewesen und auch nicht in der Lage ist zu sagen, das waren einfache Hacker oder das war ein Staat gewesen, dem das zuzurechnen ist. In der Tat, es ist komplizierter. Die Attribution einer Straftat, einer solchen schweren Straftat einem Täter gegenüber. Und wir müssen uns dem jedenfalls auch besser widmen und besser aufstellen. Bei der nachrichtendienstlichen Aufklärung, da bin ich wieder beim Begriff Nachrichtendienst, ist das natürlich Sache der deutschen Dienste, herauszufinden, wer ist in einem solchen Fall der Täter. Ist das jemand, der aus dem Kinderzimmer heraus mit seinem Computer versucht, die deutsche Stromversorgung lahmzulegen, oder macht es der russische Dienst? Aber was die Abwehr der Angriffe angeht, was jedenfalls ein Gegenhacking angeht, ist das aus meiner Perspektive unter keinen Umständen Aufgabe der Dienste.
Wenn Dobrindt von hybriden Bedrohungen aus dem Inland spricht, da schrillen vermutlich schon die Alarmglocken bei der AfD. Könnten die Dobrindt-Pläne tatsächlich auch auf die AfD zielen?
Also, mein Eindruck ist, dass mittlerweile, was die AfD angeht, die Bedrohungslage so weit interpretiert wird, dass sie eigentlich schon fast gar keine rote Linie mehr kennt. Ich weiß nicht, was sich Herr Dobrindt dann mit Blick auf die AfD vorstellen könnte oder was einzelne Dienststellen sich darunter vorstellen könnten. Mittlerweile muss man das Unvorstellbare einfach mitdenken.
Nun gab es ja den Regierungswechsel und damit auch eine Änderung an der Spitze. Also Dobrindt hat Faeser ersetzt und Sinan Seelen hat Thomas Haldenwang ersetzt. Haben Sie das Gefühl, dass der Verfassungsschutz dadurch auch eine andere Ausrichtung bekommen hat?
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ich kannte ihn recht gut. Er war viele Jahre in meiner Abteilung gewesen. Aus meiner Perspektive ist er nicht politisch so voreingenommen wie sein Vorgänger. Aber er wird das tun, was man von ihm erwartet. Herrn Dobrindt kenne ich nicht. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit er getrieben ist von der Koalition oder inwieweit er aufgrund seines eigenen Antriebes bestimmte Positionen durchbringt. Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass vieles möglich ist, aber dass auch vieles vielleicht einfach so weitergeht, wie es in der Vergangenheit unter Faeser und Haldenwang gegangen ist.
Der gängigste Vorwurf der AfD am Verfassungsschutz ist ja, es handelt sich um eine Behörde im Geltungsbereich des Innenministeriums. Und wer also das Ministerium leitet, der kann auch die Richtung der Dienste vorgeben. Können Sie das bestätigen? Fangen wir mal an mit der aktuellen Situation in den letzten 5 bis 10 Jahren. War es in dieser Zeit so?
Naja, der Chef des Verfassungsschutzes wie auch des Bundesnachrichtendienstes, das sind politische Beamte. Und ein politischer Beamter ist ein Beamter nach dem Beamtenrecht, der in jeder Weise Gewähr dafür leisten muss, dass er die Richtlinien dieser Bundesregierung auch umsetzt und die politischen Vorgaben auch umsetzt. Also jemanden, der in einem besonderen Vertrauensverhältnis auch steht zur politischen Linie. Und beim Verfassungsschutz gilt es sogar noch weitergehender als bei manch anderen Behörden, die auch einen Chef haben, der politischer Beamte ist, weil auch die Vizepräsidenten politische Beamte sein müssen. Heißt also, der Verfassungsschutz ist keine unabhängige Behörde, ist eine Behörde, die in ganz besonderer Weise die Weisungen und die politische Linie des Innenministers und der Bundesregierung umsetzen muss. Von daher sind die Vorwürfe, die aus der AfD kommen, nicht unberechtigt. Der Verfassungsschutz ist subjektiver und parteiischer als letztendlich jeder Landrat, weil er eben in einem direkten Weisungsverhältnis zum Innenministerium steht.
Welche Weisungen haben Sie seinerzeit von Horst Seehofer bekommen?
Von Horst Seehofer habe ich, glaube ich, keine Weisung bekommen, wo ich sagen würde, die ist politisch und rechtlich nicht zu vertreten. Er hat mir jedenfalls sehr großen Freiraum gegeben und ich habe jedenfalls mein Amt so ausgeübt, wie ich es jedenfalls nach dem Beamtenrecht, nach meinem Gewissen verantworten konnte. Ich hatte damals immer gesagt, ich lasse mich nicht zum Büttel machen der Politik und bin hier nicht der Konkurrenzschutz der etablierten Parteien, so habe ich es gehalten. Und deswegen muss ich sagen, bin ich ja auch in Teilen massiv angegriffen worden, weil aus dem politisch-medialen Raum von mir verlangt wurde, die AfD zu beobachten.
Ist es so, dass der Innenminister oder die Innenministerin sagt, die AfD ist jetzt das Beobachtungsobjekt und ihr sammelt jetzt Material, mit dem ich dann Jahre später vor die Presse gehen kann und gegen meinen politischen Hauptkonkurrenten vorgehen kann? Würden Sie so weit gehen, dass es so funktioniert?
Ich glaube, dass es nicht so platt formuliert wird. So einfach ist es nicht. Aber in diese Richtung geht es. Ich erinnere mich daran, vor Jahren, als ich Chef des Verfassungsschutzes war, da stand gerade eine Landtagswahl, ich glaube, es war in Baden-Württemberg an, wo der damalige SPD-Innenminister auf der Kippe stand. Damals war schon klar gewesen, wenn die Landtagswahl verloren geht, dann wird die SPD da nicht mehr das Innenministerium stellen. Und zu der Zeit hat dann der Innenminister über seinen Amtschef des Verfassungsschutzes, also Landesamt, an mich herantragen lassen. Wir sollten doch eine Prüfgruppe machen, Beobachtung der AfD. Und damals habe ich gesagt, ich lasse mich schon nicht zum Büttel machen der etablierten Parteien, weil es natürlich klar war, wenige Wochen vor der Landtagswahl dann eine Prüfgruppe AfD Das ist natürlich politisch motiviert. Und so läuft es in Teilen auch. Und von daher kann ich dem, was Sie gerade gesagt haben, nicht grundsätzlich widersprechen.
Da gab es jetzt einige Gründe zur Beunruhigung in diesem Gespräch. Vielleicht jetzt noch ein Fazit, wo Sie uns beruhigen können. Ich skizziere mal. Deutschland ist in einer politisch schwierigen Lage, auch instabil. Die innere Sicherheit ist gefährdet und nimmt ab durch Extremisten oder durch Gewalttäter. Da kommt jetzt diese Partei AfD, wird immer stärker. Es gibt die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren und jetzt sollen die Befugnisse des Geheimdienstes bestärkt werden. Im schlimmsten Fall würde ich sagen, sowas erwarte ich eigentlich nur von autoritären Staaten, wo die Demokratie langsam abgeschafft oder stark unterhöhlt wird. Aber das kann ja wohl hoffentlich nicht die Vision für Deutschland sein.
Nein, das kann nicht die Vision für Deutschland sein. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen einen guten Inlandsnachrichtendienst, wie auch alle anderen westlichen Staaten es haben. Aber der Inlandsnachrichtendienst darf sich nicht mit Parteien beschäftigen. Denn, sag mal, der Chef des Inlandsnachrichtendienstes, des Verfassungsschutzes, als politischer Beamter steht einer Regierungspartei nahe. Die Regierungspartei hat natürlich ein naheliegendes Interesse, die Konkurrenz klein zu halten. Das darf in einer freiheitlichen Demokratie nicht möglich sein. Deswegen, wenn es eine Reform des Verfassungsschutzrechts gibt, dann darf sie nicht so aussehen, dass wir sagen, aus dem Verfassungsschutz soll ein wie auch immer aussehender Geheimdienst oder eine Geheimpolizei werden, sondern der Verfassungsschutz soll sich aus dem politischen Diskurs raushalten, soll aufhören, Parteien zu beobachten. Der Chef soll auch keine Interviews zu Parteien geben, sondern der soll das machen, was seine Aufgabe ist, nämlich im Geheimen arbeiten.
Die deutsche Bundesregierung bereitet eine Reform des Verfassungsschutzes vor. Wir sprachen mit Hans-Georg Maaßen. Er war von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamts. Herr Maaßen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Im Juni 2024 hat der Kontrafunk sich in Dresden mit seinen Hörern getroffen. Vielleicht waren sie ja auch dabei bei unserer Geburtstagsfeier. Es war ein wirklich rauschendes Fest mit tausenden Menschen. Dabei konnten wir alle auch die historische Altstadt bewundern. Die Schönheit der Stadt Dresden. So als wäre der Stadt nie ein Haar gekrümmt worden, als hätte sie nie Leid, Bomben und Tod gesehen. Den Stadtoberen wäre es wohl am liebsten, wenn wir das wirklich denken würden. Aber nicht mit Cora Stephan. Hier kommt unser Kommentar des Tages.
Am 13. Februar 1945, also vor 81 Jahren, begann der Luftangriff britischer und amerikanischer Bomber auf Dresden mit 400.000 Brand- und 4.500 Sprengbomben. Der Feuersturm, der das Venedig des Ostens in Schutt und Asche legte, erreichte eine Temperatur von mehreren hundert Grad. Nicht nur viele der 630.000 Einwohner Dresdens, sondern auch eine große Anzahl schutzloser Flüchtlinge aus Schlesien kamen im zwei Tage andauernden Bombardement um, möglicherweise um die 25.000. Groteskerweise streitet man sich noch heute über die Zahl der Toten, die Jahr um Jahr niedriger angesetzt wird, als ob es darauf ankomme, das britische Vorgehen und der Bomberkommandeur Arthur Harris zu verharmlosen. Und überhaupt, eine Historikerkommission erklärte 2008 lapidar, Dresden sei als Konsequenz eines von Deutschland ausgegangenen Krieges zerstört worden, als lasse sich aus der Kriegsschuld eines Landes die Massentötung seiner Zivilbevölkerung ableiten. Mitleidlosigkeit gegenüber deutschen Opfern ist in unserem Land üblich. Es waren ja alle irgendwie Nazis. Und so wird Jahr um Jahr in Dresden um die korrekte Interpretation des Geschehens gerungen. Von links soll das traditionelle Trauergedenken abgeschafft werden. Dahinter habe stets die Absicht gesteckt, die Geschichte Dresdens als Ort nationalsozialistischer Gewaltverbrechen, massenhafter Zwangsarbeit und allgegenwärtige Verfolgung auszublenden. Auch von Seiten der Stadt wurde immer wieder versucht, den Blick von den Dresdner Toten weg auf die Opfer der Nazis zu lenken. Eine auch von Gewerkschaftern, SPD und linken Politikern unterstützte Gruppe möchte den Dresdnern ihren Opfermythos endgültig austreiben. Also gab es eigentlich gar keine Opfer? Weil den Deutschen ja irgendwie Recht geschah? Das ist wahrlich erschütternd. Britische Brand- und Sprengbomben zerstörten nahezu jede Stadt in Deutschland mit mehr als 50.000 Einwohnern. Noch in den letzten Kriegsmonaten, zwischen Januar und Mai 1945, als die Niederlage Deutschlands bereits ausgemacht war, wurden im Tagesschnitt mehr als 1.000 Zivilisten getötet, darunter Frauen, Kinder, Greise. Das Inferno war keine irgendwie gerechtfertigte Vergeltungsmaßnahme. Bereits im Mai 1940, also weit vor dem deutschen Angriff auf Coventry im November 1940, flog die Royal Air Force Angriffe auf das Ruhrgebiet und auf Norddeutschland. Churchill erklärte, man werde Deutschland zu einer Wüste machen mit einem absolut vernichtenden, auf Ausrottung zielenden Angriff auf das Vaterland der Nazis. Nicht etwa auf die Kriegsmaschinerie, sondern auf die Zivilbevölkerung, deren Moral man damit untergraben wollte. Das hatte das britische Empire bereits bei der Niederschlagung von Rebellionen in den britischen Kolonialgebieten geübt, genannt Air Policing, also Befriedung aus der Luft, auch schon mal mit Giftgas. Das sollte auch dem deutschen Hunnen zuteil werden, der ja ebenso unterentwickelt sei wie die aufsässigen Völker im Empire. Merke, wenn die Deutschen als Barbaren bezeichnet wurden, hieß das nicht, dass sie welche waren, sondern dass man sie als solche zu behandeln gedachte. Dem Sieg über Deutschland dienten die Angriffe 1944 nicht mehr. Man besaß längst die Lufthoheit. Jetzt ging es um die Beruhigung Stalins, aber vor allem um die Bestrafung und Einschüchterung der deutschen Bevölkerung im Hinblick auf die Nachkriegszeit. Die Operation Thunderclap sollte einen lang andauernden kollektiven Schock auslösen, als Lehre von bleibendem Wert. Und das hat ja geklappt. Noch heute sehen viele Deutsche die alliierte Vernichtungsaktion als gerechte Strafe an und versagen sich Gesten der Trauer. Die Haager Luftkriegsregeln von 1923 verbieten explizit das Luftbombardement der Zivilbevölkerung, auch wenn sie von keinem Staat anerkannt wurden. Doch heute wie damals ist das Bombardieren der Zivilbevölkerung eine Verletzung geltender Kriegsgepflogenheiten, wonach Nichtkombattanten zu schonen sind. Und das gilt sowohl für Deutsche als auch für Nazis. Doch in Deutschland pflegt man offensive Mitleidlosigkeit mit den eigenen Vorfahren. Man steht nicht auf den Schultern von Riesen, sondern von Schurken. Auf Selbsthass aber kann man keine Kathedralen bauen.
Das war unser Kommentar des Tages von Cora Stephan. Er ist violett, er hat gelbe und türkise Markierungen, er zeigt eine Weltkugel und zwei Hände, die ineinander greifen. Wer ihn dann wirklich in der Hand hält, der hat den wertvollsten Geldschein der Welt. Kein anderes Papier wird noch so regelmäßig von einer Zentralbank ausgegeben und hat so viel Kaufkraft. Die Rede ist vom 1.000-Frankenschein. Der 1.000-Frankenschein steht für eine der härtesten Währungen der Welt. Jetzt im Februar 26 ist er dann auch so stark wie nie zuvor im Vergleich zum Euro. Was macht den Mythos Franken aus? Welche Chancen ergeben sich für die Schweiz, aber auch welche Probleme? Darüber sprechen wir mit Martin Janssen. Er ist emeritierter Professor für Wirtschaft und Finanzen an der Universität Zürich und ein Kenner internationaler Währungs- und Geldpolitik. Herr Janssen, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Goldmeier.
Was sind aktuell die wichtigsten Gründe für den hohen Kurs des Schweizer Franken?
Das ist ja eigentlich eine Frage, die man nicht beantworten kann. Aus einer längeren Sicht kann man die beantworten. Warum gerade heute und gestern und morgen der Kurs so oder anders ist, weiß ich auch nicht. Aus einer längeren Frist ist es ganz klar, das sind die Verhaltensweisen der involvierten Zentralbanken. Wenn die Europäische Zentralbank inflationiert, und die Schweizer Nationalbank weniger inflationiert, dann verändert sich halt der Kurs zulasten des Euro und zugunsten des Schweizer Frankens. Das ist fast ganz normal.
Das ist also von Ihnen der Hinweis darauf, dass es nicht wirklich eine Stärke des Schweizer Franken ist, sondern auch eine Schwäche des Euro.
Wenn man den Euro mit dem Dollar vergleicht und den Euro mit dem Schweizer Franken vergleicht und den Dollar mit dem Schweizer Franken vergleicht über die letzten, sagen wir, 10 Jahre, dann stellt man fest, dass sich der Euro und der Dollar beide gegenüber dem Schweizer Franken abgewertet haben. Beide vergleichbar. Also es ist primär eine Stärke des Schweizer Frankens. Das heißt, es ist das Verhalten der Zentralbank primär der Schweiz, dass sie nicht, die hat eine Null-Inflationspolitik und die setzt sie relativ klar durch. Und das gilt für die FED und das gilt für die Europäische Zentralbank deutlich weniger.
Das erklärte Ziel der EZB ist ja 2% Inflation und die nennen das ja Stabilität. Aus Schweizer Sicht ist das überhaupt keine Stabilität.
Ja, das ist zu bezweifeln, ob das Stabilität ist. Wenn es bei diesen 2% bliebe, dann wäre es ja gut. Ich habe mal die Zahlen mir angesehen seit 1972. Da gab es den Euro zwar noch nicht, aber das Pfund hat sich seither um 97% abgewertet, der Dollar um 95% und der Schweizer Franken in Anführungszeichen nur um 67%. Also sie sind alle am Inflationieren und die anderen viel mehr als der Schweizer Franken.
Warum machen die FED und die EZB das?
Weil sie die Sparer enteignen können. Das ist eine Art der Steuer. Alle, die nominelle Werte halten, vor allem die Konti auf der Bank, des durchschnittlichen Bürgers, sein Lohnkonto etc., das verliert jedes Jahr 2, 3, 4% im Schnitt der Zeit. Und das Geld, das wird transferiert an den Staat. Das sind Steuern, über die man nicht abstimmt, weder im Parlament noch in der Schweiz mit dem Volk.
Ist es auch ein absichtliches Geldinstrument? Man sagt, also wenn ihr das Geld jetzt unter das Kopfkissen legt, dann inflationiert es, dann habt ihr halt nach 10 Jahren echt Pech gehabt. Gebt es lieber aus, gebt es in den Wirtschaftskreislauf, investiert es und dann verliert ihr es auch nicht.
Das ist richtig. Wenn man reale Aktiven hält, Häuser, Aktien, dann verliert man nicht. Das ist richtig. Und wenn man Obligationen, Bonds, Rentenpapiere hält, dann sollte man auch nicht verlieren. Es ist zwar nicht immer so. Dann sollte man mindestens seinen Wert behalten können. Aber wenn man Bargeld hält, in welcher Form auch immer, auf der Bank unter dem Kopfkissen, dann verliert man jedes Jahr diese paar Prozent.
Der Franken ist jetzt auf einem Rekordstand in Euro gemessen. Welche Auswirkungen hat das auf die Schweizer Wirtschaft?
Einerseits ist es für die Exporteure teurer zu exportieren. Und für die Importeure oder die Konsumenten ist es billiger zu konsumieren. Das ist mal vordergründig, das ist ganz offensichtlich. Es gibt eine hintergründige Sicht. Und zwar ist die Währung eines Landes stark, dann können in der Tendenz nur die guten Unternehmungen überleben. Und die Unternehmungen, die zu kämpfen haben auf den Märkten, die kleine Margen haben, die sind bedrängt durch diesen sich verändernden Wechselkurs. Also wenn man will, dass eine Wirtschaft starke Industrieunternehmungen hat, starke vor allem Dienstleister, vor allem Industrieunternehmungen, dann will eine Zentralbank eine starke Währung. Will man sich angleichen nach unten und fast alles zulassen, was gerade noch so überlebt, dann hat man in der Tendenz eine schwächere Währung. Und das sieht man in den USA und vor allem in der EU ganz klar. Die wollen nicht die starken Unternehmungen im Moment, die wollen eher schwächere Unternehmungen.
Sie meinen, die wollen schwächere Unternehmungen? Welchen Sinn kann das denn haben? Oder wissen Sie, dass viele Unternehmen mittlerweile schwach sind und wollen sie halten?
Ja, die sind durch die generelle Politik sind die geschwächt worden. Das ist Energiepolitik, das ist eine unsinnige Umweltpolitik, das schwächt die Unternehmungen. Und jetzt will man nicht, dass sie gerade untergehen und dann schwächt man halt die Währung in der Tendenz. Aber das ist langfristig auch der Untergang der Unternehmungen. Unternehmen brauchen gute Rahmenbedingungen und die sind halt in der EU nicht da im Moment.
Für die Schweizer Wirtschaft haben wir es jetzt schon skizziert. Wie sehen Sie es denn für die Schweizer Bürger? Mal eine ganz irre Anekdote, ist tatsächlich jetzt ziemlich genau 20 Jahre her. Da habe ich Eis verkauft in Ravensburg. Da hat das Eis 1,80 Euro die Kugel gekostet. Für die Deutschen war das richtig viel Geld und die Schweizer, die haben nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ist es also so, dass die Schweizer sich wie Gott in Frankreich auf der ganzen Welt bewegen können und da richtig von profitieren?
Ja, die Schweiz hat andere Einkommensverhältnisse als die EU. Wenn Sie den Durchschnittslohn der Schweiz ansehen, der ist mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnittslohn der EU. Es geht uns besser, wenn wir im Ausland sind. Und unsere Steuern sind insgesamt immer noch deutlich tiefer als die der EU. Also den Schweizern geht es besser, das ist kein Zweifel. Wenn sich der Schweizer Franken tendenziell aufwertet, und das tut er im Moment, dann geht es dem Bürger halt besser. Er kann die Orangen aus dem Süden billiger einkaufen, als wenn der Wechselkurs schwach wäre.
Der Euro wurde 2002 als Bargeld eingeführt. Wenn wir uns mal die Entwicklung anschauen, damals war 1 Euro 1,48 Franken wert. Heute sind 92 Rappen. Das ist ein Verlust von knapp 40%. Ist das eine realistische Zahl oder muss diese Zahl eigentlich noch höher sein, weil die Nationalbank eingegriffen hat und versucht hat, das auszugleichen?
Also ganz kurz ist es so. Der Wechselkurs ist seit 2000 von 1,60 runtergekommen auf etwas über 90. Also die Abwertung ist deutlich noch mehr als nur 40%. Und Sie haben recht, die Schweizerische Zentralbank, die bremst diesen Absturz des Euros, indem sie Euro aufkauft und leider in der Bilanz der Schweizerischen Zentralbank anlagert. Die Schweizerische Notenbank ist ein ganz großer Halter von Euros und von Dollar, statt von Gold. Eines sollten wir ja das halten, was sich aufwertet, nicht das, was sich abwertet. Aber die Schweizerische Zentralbank ist eine anständige Zentralbank zu der EZB und kauft deren Papiere. Das würde ich, wenn ich Zentralbankchef wäre, nie machen.
Verleiht das nicht auch Macht oder ist es nicht vielleicht sogar eine Art von Gratisvermögen? Ich meine, den Schweizer Franken kann man ja selber drucken, so viel man möchte. Und dafür kriegt man Euro, die man nicht selber drucken könnte. Und so baut man sich ein Eurovermögen auf. Ist das richtig gedacht?
Ja, das stimmt schon, aber das Eurovermögen wertet sich zum ersten laufend ab, haben Sie jetzt gerade gesagt, von 1,40 oder 1,60 auf 90 hat die Zentralbank, die Schweizerische Nationalbank, immer verloren. Schweizer Bürger haben immer verloren, man hätte das anders machen können. Punkt 1 und Punkt 2, stellen Sie sich vor, es gibt eine echte Euro-Krise und die Schweizerische Nationalbank möchte ihre Euro-Bestände verkaufen. Das wird politisch nicht möglich sein. Das heißt, die Schweizerische Nationalbank, die ist gefangen in ihren Euro-Beständen. Man kann die kaufen, aber man kann die fast nicht mehr verkaufen. Vor allem nicht in der Krise.
Wie sehen Sie das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union in diesem Zusammenhang? Also sind Sie auch der Auffassung, dass die Schweiz mehr Integration zur EU machen sollte oder auch aus diesen Gründen eben gerade nicht?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, aber wenn Sie mich so direkt fragen, das Dümmste, was die Schweiz machen könnte, wäre, sich näher an die EU anzulehnen. Wir sollten mit der EU ganz intensiv Handel betreiben, austauschen und in alle Arten und Weisen, aber ja nicht deren Gesetze übernehmen und deren Regulation übernehmen. Das ist das Dümmste, was die Schweiz machen kann. Das ist der Weg in die Armut. Und ich hoffe nicht, dass das passiert.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass es doch einige Länder in der EU gibt, die so einen wohlhabenden Onkel aus dem Herzen Europas ganz gerne drin hätten.
Ja klar, logisch hat man uns gerne. Wenn unser Durchschnittseinkommen doppelt so hoch ist wie das in der EU, wenn man weiß, die Schweiz wird Milliardenbeiträge an die EU zahlen jedes Jahr, klar hat man das gerne. Haben das die Schweizer gerne? Hoffentlich nicht.
Wir berichten ja häufig auch über die Verhandlungen der Europäischen Union mit der Schweiz. Mein Eindruck ist, dass die Schweiz auch wirklich rein will, nicht direkt rein will, aber zumindest die Rahmenabkommen abschließen möchte und die Integration vertiefen möchte. Dass die Position keine Position der Stärke ist, sondern die EU eher versucht, Druck auf die Schweiz auszuüben. Ist der Eindruck richtig?
Teilweise ist es richtig, teilweise falsch. Die Politik, sagen wir, die Mehrheit der Politik im Moment, die Verwaltung großmehrheitlich, die möchten in die EU. Die würde behaupten, die Bürger wollen mindestens 50% will nicht in die EU, in welcher Form auch immer. Und bis zur Abstimmung werden 65% sein, die nicht in die EU will. Wissen Sie, nochmals, Handel machen mit der EU ist etwas Wunderbares. Eine politische Integration ist falsch. Warum sollen wir schlechte Gesetze übernehmen? Warum sollen wir eine Bürokratielawine übernehmen? Das macht alles keinen Sinn. Klar, die EU wird nicht nett mit uns sein, wenn wir diese Verträge ablehnen. aber das ist etwas Vorübergehendes, das macht nichts. Wir sind stark genug, das auszuhalten.
Wenn die Euro-Devisenspeicher so voll sind, könnte man das doch auch als Druckmittel benutzen gegen die EU.
Ja, wissen Sie, der Hebel, der politische Hebel der EU gegen die Schweiz ist groß. Unsere Politiker sind nicht mutig. Aber sie werden sich hüten, das als Druckmittel einzusetzen. Man könnte, da haben Sie völlig recht, man könnte. Ob das intelligent ist, weiß ich nicht. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber man sollte miteinander anständig umgehen. Ohne Druck, verhandeln miteinander. Die Verhandlungen können so geführt werden, dass beide Parteien riesengroßen Profit aus solchen Verhandlungen ziehen. Warum der eine immer Druck auf den anderen machen muss, das begreife ich nicht.
Wenn ich mal ein vorsichtiges Fazit ziehen darf, wenn die Schweizer weiterhin eine seriöse und zurückhaltende staatliche Ausgabenpolitik fahren, wohingegen Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien sich immer weiter verschulden, wird es dazu führen, dass der Wechselkurs weiter zulasten des Euros geht?
Ja, keine Zweifel. Es ist ja nicht nur so, dass sich diese Länder verschulden, sondern die Banken kaufen diese Schuldpapiere auf und innerhalb weniger Tage liegen die Schuldpapiere bei der EZB. Das heißt, die EZB, die finanziert die Verschuldung der Staaten, was eigentlich überhaupt nicht vorgesehen war bei der Gründung der EZB. Und da hat man sich gesagt, das kommt nicht in Frage und heute ist das die Regel. Die EZB ist der größte Eigentümer an italienischen Staatspapieren zum Beispiel. Alles, was da an Schulden aufgehäuft wird, landet bei der EZB. Und das kann die nur finanzieren über eine Geldmengenexpansion. Also der Euro wird nicht stärker werden vis-à-vis des Schweizer Frankens. Und im Unterschied zur EZB kauft die Schweizerische Zentralbank keine schweizerischen Staatspapiere. Das machen wir nicht.
Über die Ursachen und die Folgen des starken Franken sprachen wir mit dem Ökonom und Unternehmer Martin Janssen. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Unsere Themen des Tages waren die Münchner Sicherheitskonferenz, der starke Schweizer Franken und das Deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz. Cora Stephan kommentierte das Bombardement von Dresden 1945. Unsere Sendung finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite kontrafunk.radio zum Nachhören. Da finden Sie dann auch Mann und Frau von Kerstin Kramer und Julian Adrath. Die beiden widmen sich heute dem Totalwahnsinn bei den Olympischen Spielen. Translügen, dass sich die Olympischen Ringe biegen, so viele queere Sportler wie noch nie und deutsche Olympioniken in Müllsackmode. Mann und Frau, heute um 8, 14 und 21 Uhr. We'll be right back.